Wollen Gott preisen. Das ist etwas Gutes. Und ich freue mich, dass ich heute jetzt hier ganz offiziell eingesegnet, eingesetzt als Pastor vor euch stehen darf und im doppelten Segen, im besonderen Segen, das Wort Gottes ja, predigen darf. Und ich persönlich, ich mag es, ausgewogen zu sein und Dinge ausgewogen zu sehen. Das ist irgendwie Teil meiner Persönlichkeit. Das ist auch Teil meiner Prägung. Mein Vater hat mir das so vorgelebt. Ja, irgendwie immer, wenn ich irgendeine Position vertreten habe, als Kind oder Jugendlicher, dann hat mein Vater so ein bisschen die Angewohnheit, die Gegenposition einzunehmen und die andere Seite zu beleuchten von dieser Meinung, die ich da doch so fest in meinem Herzen habe. Und manchmal hat es mich richtig genervt. Aber ich habe auch was davon gelernt und irgendwie hat es mich geprägt. Und jetzt erwische ich mich dabei, dass ich häufig selbst genau das Gleiche mache. Ja, und das ist irgendwie so, so bin ich. Ich liebe es, Kompromisse zu finden und mir fällt es häufig nicht schwer, die andere Seite zu verstehen. Gerade auch so in Themen rund um den Glauben, rund um die Politik, um alles eigentlich. Irgendwie, ich sehe die eine Seite, ich sehe die andere Seite. Und manchmal ist das eine richtige Stärke. Eine Stärke, die mir hilft, für viele Menschen Verständnis zu haben. Und nicht einfach zu denken, wie kann man nur so sein oder so denken oder so handeln. Es hilft mir, in Teams verschiedene Meinungen zusammenzuführen und einen Kompromiss zu finden, gemeinsam unter einem Hut, gemeinsam eine Richtung zu finden mit verschiedenen Menschen. Aber manchmal ist es auch eine Schwäche. Denn nicht bei allen Dingen ist es gut, Kompromisse einzugehen. Nicht bei allen Dingen ist es gut, irgendwie einen Mittelweg zu finden. Bei manchen Dingen, da muss man klar und eindeutig sein. Ohne Kompromisse den richtigen Weg gehen. Bei meiner letzten Predigtserie habe ich ja über die Gemeinde gepredigt. Und da habe ich mich mal bemüht, in einzelnen Predigten teilweise einseitig zu sein. Nur einen Aspekt von dem zu beleuchten, was Gemeinde ist. Und wenn man so eine einzelne Predigt gehört hat, dann hätte man ein sehr einseitiges Gesicht von Gemeinde, ein Bild. Aber wenn man die Gesamtheit sieht, dann ist es eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Auch heute möchte ich über etwas sprechen, wo Einseitigkeit, Klarheit, Kompromisslosigkeit gefordert ist. Aber vorher möchte ich mal fragen, einfach mal so Interesse halber. Wer von euch würde sich eher so als Typ bezeichnen wie ich, der eher so kompromissbereit vermittelnd ist? Haben ein paar Mutige? Okay, haben wir einige hier. Und wer von euch würde eher sagen, nee, ich bin eher der Radikale. Mit dem Kopf durch die Wand, wenn ich meine Meinung habe, dann stehe ich dazu und bleibe dabei. Ja, auch davon haben wir einige hier. Sehr gut. Und ich glaube, der Schlüssel ist für uns, für die einen als auch für die anderen, dass wir erkennen, wann was dran ist. Dass wir lernen zu erkennen, wann muss ich bereit sein, einen Mittelweg zu finden. Wann muss ich lernen, ausgewogen zu sein und auch Verständnis für die andere Seite zu haben. Und wann muss ich klar sein und jeder Kompromiss wäre ein fauler Kompromiss. Und ein solches Thema möchte ich mit euch heute anschauen. Und nach den Segnungsworten von Pastor Christoph, muss ich natürlich auch dafür mit euch in die Bibel schauen. Nein, hatte ich sowieso geplant. Und da wir heute schon so viel von Paulus gehört haben, machen wir gleich weiter mit Paulus. Einen Text aus seinem Brief an die Gemeinde oder an die Gemeinden in Galatien, den Galaterbrief. Paulus hatte eine Missionsreise gemacht. Er war durch die Gegend gezogen und hatte überall das Evangelium verkündet. So war er auch zu den Menschen in Galatien gekommen und hatte dort von Jesus erzählt. Viele hatten seinen Worten gelauscht. Gott hat ihr Herz berührt und sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben angefangen, Jesus nachzufolgen. Sie sind Christen geworden und haben sich gemeinsam zu einer Gemeinde oder zu mehreren Gemeinden zusammengetan. Doch dann ist Paulus weitergezogen und Paulus war nicht der einzige reisende Prediger. Und so kamen auch andere reisende Prediger in diese Gemeinden und redeten auch und predigten auch. Doch irgendwie predigten sie anders und setzten andere Schwerpunkte als das, was Paulus gepredigt hatte. Und was machten die Menschen in Galatien? Naja, sie wählten irgendwie so einen Mittelweg. Ein bisschen von dem, was Paulus gesagt hat, haben sie natürlich beibehalten, aber auch ein bisschen von dem, was da sonst noch so alles gepredigt wurde von diesen reisenden Predigern. Und so sind sie faule Kompromisse eingegangen. Und Paulus, er hat davon Wind bekommen und hat ihnen einen Brief geschrieben, um sie an den Kern des Evangeliums zu erinnern, um sie an das zu erinnern, was die Hauptsache ist, damit die Hauptsache auch die Hauptsache bleibt. Und dieser Brief an die Galater, das ist ein Rundbrief, ja? Das ist Galatien ist nicht wie Korinth oder Ephesus eine Stadt, wo es dann vielleicht eine Gemeinde oder mehrere kleine Gemeinden gab, sondern Galatien ist eine ganze Region, keine Ahnung, wie Oberschwaben. Und dieser Brief war also dafür gedacht, dass irgendwie ein Bote ihn mitnahm und dann in die eine Gemeinde ging und ihn dort vorlas. Dann zog er in die nächste Gemeinde vor und las ihn dort vor und dann zog er in die nächste Gemeinde, damit alle Gemeinden in der ganzen Region diese Wahrheit und diese Botschaft bekommen sollten. Und ich möchte vorlesen aus dem Galaterbrief Kapitel 2 ab Vers 16. Und ich lese weitgehend nach der Hoffnung für alle Übertragung. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Wenn aber auch wir allein durch den Glauben an Jesus Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, dann geben wir damit zu, dass auch wir Sünder sind, ebenso wie die Menschen aus allen Völkern. Paulus macht klar, vor Gott bestehen können wir allein durch Glauben. Sagt mal alle allein. Okay, das klingt noch nicht überzeugt. Allein. Allein durch Glauben. Viele Menschen, und ich habe das Gefühl, in Schwaben ganz besonders viele, leben so nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Ich gebe mir irgendwie Mühe, ein guter Mensch zu sein. Ich bin ganz nett, zumindest meistens. Und ich schaffe und baue mein Häusle. Und dann, irgendwann, da wird der Heiland, da wird der Gott mich schon reinlassen, wenn ich an der Pforte des Himmels stehe. Warum denn nicht? Ich bin doch ein guter Mensch, ich bin auch nicht schlechter als mein Nachbar, vielleicht sogar noch ein klein bisschen besser. Aber Paulus macht hier klar, diese Taktik funktioniert nicht, wenn du irgendwann vor Gott stehst, wenn du irgendwann an der Himmelspforte stehst und bei Petrus allen reinkommen willst. Und es gibt ja leicht auch noch die fromme Variante, ja, die fügt noch vorne hinzu, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Aber auch das ändert daran erstmal nichts. Paulus macht klar, es gibt nur einen Weg. Allein. Allein durch Glauben an Jesus Christus. Das ist ja schon mal ziemlich kompromisslos. Obwohl in Vers 16 klingt das ja noch ganz nett. Dort steht, wir werden gerettet allein aus Glauben und nicht durch das Gesetz. Ja gut, Gesetz ist ja irgendwie so ein bisschen anstrengend, oder? Also Gesetz als Grundlage seines Lebens zu haben, das will man ja nicht. Da ist doch der Glaube noch die schönere Alternative. Doch Vers 17 führt uns sehr deutlich vor Augen und auch unangenehm, warum das so ist. Warum ist der Glaube der einzige Weg? Warum allein durch Glauben? Nicht, weil der Glaube der schönere Weg ist und das Gesetz so anstrengend ist, sondern der einzige Weg, der Glaube, liegt daran, dass wir alle Sünder sind. Auch wenn wir uns äußerlich noch so sehr anstrengen, das Gute zu tun, auch wenn wir uns anstrengen, Recht zu tun, niemand zu scheuen, Gott zu fürchten, in unserem Herzen wohnt die Sünde. Unser Herz ist voll von Egoismus. Auch wenn wir uns viel Mühe geben, dass das keiner mitkriegt und eine schöne Fassade aufbauen. Ja, bei Kindern, da sieht man noch, dass sie egoistisch sind. Wer will ein Eis? Ich will zuerst! Ja, auf der Kinderfreizeit, wo ich gerade noch vor drei Wochen war in meiner alten Gemeinde und eine Predigt gehalten habe, hatte ich eine Tüte Chips und eine Packung Chips dabei und wollte sie einem Kind schenken. Und ich habe sie dann einem Kind geschenkt und die umliegenden Kinder, ich habe sie auch ein bisschen angestachelt, ich habe sie ein bisschen heiß gemacht, ich habe ihren Neid herausgefordert. Und der Neid war so stark, dass sie sich auf die Packung Chips gestürzt haben. Sie konnten nicht zulassen, dass ein Kind alle Chips bekommt. Es hat ihre Fähigkeit überfordert. Sie haben sich draufgestürzt, um auch Chips zu bekommen. Und als Erwachsene, da haben wir gelernt, ja, so eine gewisse äußerliche Fassade aufrechtzuerhalten. Dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht sehen, wie viel Egoismus, wie viel Neid oft in unserem Herzen drin ist. Aber ich denke, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns reflektieren, dann wissen wir alle, wie es in unserem Herzen manchmal aussieht. Und ich als Pastor bin da keine Ausnahme. Ich bin nicht der einzige, gut, hier noch ein Pastor, der zweite Heilige hier im Raum. Auch in meinem Herzen ist viel zu oft zuerst der Gedanke an mich selbst. Ja, zum Beispiel von meiner Frau. Ich erwarte zuerst, dass sie mich glücklich macht, bevor ich vielleicht daran denke, ihr was Gutes zu tun. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Ich erwarte, dass der andere so fährt, wie es mir passt und mir nicht im Weg ist. Zum Beispiel von meinen Kindern. Ich erwarte, dass sie so funktionieren, dass mein Alltag gut ist. An ganz vielen anderen Stellen auch. Zuerst ich. Zuerst denke ich an mich. Und damit bin ich als Pastor nicht anders. Wenn hier jemand anders ist, dann komm doch mal nach dem Gottesdienst zu mir, ich möchte von dir lernen. So sind wir, Sünder. In uns Egoismus. Und deswegen, wegen diesem Problem, wegen dieser Verderbtheit in unseren Herzen, deswegen gilt allein aus Glauben. Allein aus Glauben, nicht durch das, was wir tun, nicht durch das, was wir leisten, nicht durch das, wie sehr wir uns anstrengen, finden wir Anerkennung bei Gott, sondern allein, indem wir auf das vertrauen, was jemand anderes getan hat, auf das, was Jesus getan hat. Und Glauben bedeutet nicht, ja, es könnte schon sein, dass es Jesus wirklich gibt. Ich gehe mal davon aus. Es ist kein theoretisches Fürwahrhalten. Im Griechischen ist Glauben das gleiche Wort, im Hebräischen übrigens auch, das gleiche Wort wie Vertrauen. Ich vertraue darauf. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf Jesus. Ich vertraue nicht, dass Gott mich annimmt, weil ich gut bin, weil ich mal eine gute Tat gemacht habe oder zwei. Ich vertraue darauf, dass Gott mich annimmt, weil Jesus für mich gestorben ist, weil er auferstanden ist, weil er mir neues Leben geschenkt hat. Das ist eine der Kernbotschaften von Paulus. Und auch für Martin Luther, meinen Namensvetter, war das die Schlüsselerkenntnis seines Lebens. Und Martin Luther, wer so mal was von ihm gelesen hat, der hat immer so eine markante Spitze mit Sprache und er liebt es, Dinge auf die Spitze zu treiben. Und ich habe mal ein Gedicht von ihm mitgebracht, was diese Wahrheit so schön ausdrückt. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies tägliche beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Einsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Martin Luther hatte erkannt, dass seine guten Taten und seine Bemühungen nicht ausreichen, um Gott gnädig zu stimmen, um vor Gott Anerkennung zu finden. Das war der größte Kampf seines Lebens. Doch dann hatte er verstanden, dass er das auch gar nicht muss, sondern dass Gott ihm durch Jesus Christus Gerechtigkeit schenkt, dass die Rettung allein durch Glauben kommt. Wenn wir uns an Jesus hängen, wenn wir all unser Vertrauen auf ihn setzen, wenn wir anerkennen, alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Vergebung. Und ich vertraue darauf, was Jesus getan hat, dass er dieser Retter, dass er dieser Erlöser ist. Nur dann kann Gott uns annehmen. Dazu stellt Paulus dann eine rhetorische Frage in Galater 17. Bedeutet dies nun, dass Christus zum Komplizen der Sünde wird, wenn wir durch den Glauben an ihn nicht mehr dem Gesetz unterstellt sind? Das könnte man meinen, oder? Also, wenn wir nicht mehr uns anstrengen müssen, um von Gott angenommen zu werden, wenn wir uns nicht mehr bemühen müssen, in den Himmel zu kommen, na, dann können wir doch die Sau rauslassen. Dann können wir doch unseren Begierden und Lüsten freien Lauf lassen. Dann können wir doch machen, was wir wollen. Hauptsache, wir glauben an Jesus, dann werden wir schon in den Himmel kommen. Dann ist auch alles geritzt. Und wenn wir so denken würden, dann, ja, dann würde irgendwie der Glaube an Jesus die Sünde fördern. Dann würde Jesus, wie es hier ausgedrückt ist, irgendwie zum Komplizen der Sünde werden. Aber Paulus schreibt dann, auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Paulus stellt klar, dass jemand, der so denkt, wie gerade eben beschrieben, die ganze Sache noch überhaupt nicht verstanden hat. Wenn ich so denke, dann liegt das Problem in mir. Denn wenn ich an Jesus glaube, dann ist mein altes Leben vorbei. Dann bin ich mit Christus gestorben. Das Leben, wie ich es vorher gelebt habe, mit all meinen Zielen, all meinen Wünschen, hat ein Ende gefunden und ein neues Leben hat begonnen. Ein Leben für Gott. Ein Leben, was auf Gott ausgerichtet ist. Viel zu häufig konzentrieren wir uns als Christen auf das, was wir nicht tun sollen. Ich soll nicht das tun, ich soll nicht das tun, ich soll nicht das tun. Aber das ist gar nicht der Fokus. Der Fokus ist nicht, was ich alles nicht tun soll, sondern der Fokus ist, was ich tun soll. Nämlich für Gott leben in Christus. Es geht nicht darum, keine Fehler mehr zu machen. Es geht darum, mit Jesus verbunden zu sein und für Gott zu leben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Damit bringt Paulus diese Verbindung, die zwischen Gott und uns besteht, auf den Punkt. Durch Jesus sind wir mit ihm verbunden. Durch Jesus müssen wir uns nicht mehr von der Sünde beherrschen lassen. Er verändert unser Wesen von innen heraus. Er verändert unser Denken, er verändert unser Fühlen, er verändert unser Wollen, er verändert unser ganzes Sein, wenn wir mit ihm verbunden sind. Doch ich vergesse niemals, es ist nicht meine Anstrengung, es ist nicht meine Leistung, sondern es ist er in mir. Meine Aufgabe ist es, mit ihm verbunden zu sein. Meine Aufgabe ist, die Verbindung zu ihm zu stärken. Meine Aufgabe ist es, mein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen und mich daran zu erinnern, dass er aus Liebe zu mir für mich gestorben ist und zu erwarten, dass er mich von innen heraus verändert und mir die Kraft gibt, für Gott zu leben. Das ist die Hauptsache meines Lebens. Das ist die Hauptsache, um die es geht. Neues Leben allein in Jesus Christus. Allein in ihm ist mein Leben gegründet. Er ist der Mittelpunkt. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Dass wir das erkennen, dass wir ehrlich miteinander sind und erkennen, alleine können wir uns nicht retten. Aber dass wir unser Vertrauen fest auf Jesus Christus setzen. Vertrauen auf das, was er getan hat. Und dass wir die Verbindung zu ihm pflegen, jede Woche, jeden Tag und in ihm und aus ihm heraus leben. Damit wir auch anderen Menschen den Weg zu seiner Rettung zeigen können. Ich bin Pastor und Pastor ist ja ein lateinisches Wort und bedeutet auf Deutsch Hirte. Ja, deswegen habe ich auch so einen schönen Hirtenstab geschenkt bekommen. Doch eigentlich ist Jesus unser guter Hirte. Und er beschreibt das in Johannes 10. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke, ist ein Geschenk, ihnen das ewige Leben. Und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Wir werden jetzt gemeinsam gleich noch ein Lied singen. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte uns alle ermutigen, dieses Lied zu benutzen, um uns zu reflektieren. Wie willst du vor Gott Anerkennung finden? Worauf vertraust du? Vertraust du auf deine guten Taten? Vertraust du darauf, dass du letzte Woche jeden Tag Bibel gelesen hast? Vertraust du darauf, dass du immer nett warst? Vertraust du auf deine Handlung? Oder vertraust du auf das, was Jesus Christus für dich getan hat? Und für alle, die erkennen, ja, ich vertraue schon auf Jesus, dann stell dir die zweite Frage: Wie sieht es mit deiner Verbindung zu Jesus aus? Ist deine Verbindung etwas, was abhängig ist von unserer Kirche, abhängig ist davon, dass du sonntags hier in den Gottesdienst kommst? Ich möchte als Pastor euch ermutigen, wir als Gemeinde möchten uns gegenseitig ermutigen, jeden Sonntag immer wieder neu unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Wir wollen uns gegenseitig helfen, dass unsere Verbindung zu Jesus stark ist. Aber unsere Verbindung zu Jesus sollte nicht abhängig sein von unserer Kirche. Unsere Verbindung zu Jesus sollte etwas ganz Persönliches sein, was wir pflegen Tag für Tag. Weil wenn wir in ihm leben, wenn er die Grundlage unseres Lebens ist, wenn er das Ziel unseres Lebens ist, dann kann das nicht sein, dass es nur einmal die Woche unser Leben prägt. Ich möchte gerne noch beten. Gott, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gnade, für die Erkenntnis, dass ja, ich nichts tun kann, um errettet zu werden. Ich nichts tun kann, um Anerkennung bei dir zu finden, wenn ich einmal vor deinem Thron stehe. Aber ich danke dir auch, dass ich nichts tun muss, außer auf dich zu vertrauen, weil du schon alles getan hast. Und ich wünsche mir, Herr, dass diese Erkenntnis unsere Gemeinde prägt, dass wir eine Gemeinde sind, die geprägt ist von einem festen Vertrauen auf dich, geprägt ist von deiner Gnade. Und eine Gemeinde, die davon geprägt ist, dass wir stark in der Verbindung sind mit dir, dass du in uns lebst, dass wir nicht mehr unser eigenes Leben leben mit unseren Zielen, sondern dass wir für dich leben, aus dir heraus. Amen.